So, ich will mal versuchen, das Mikrofon ein bisschen tiefer zu machen, damit ihr mich versteht. Ja, ich grüße euch herzlich an diesem besonderen Sonntag, wo diese Woche ein Krieg begonnen hat, nicht weit weg von uns, in unserem Europa. Und es hat mich schon bewegt, dass wir gerade heute diesen Psalm hier haben, der die Größe und Gottes preist. Der Psalmist ist ja total glücklich, total froh und er ist begeistert von der Verlässlichkeit Gottes. Was Gott sagt, das stimmt. Er steht zu seinen Zusagen. Auf ihn ist absolut Verlass. All sein Tun ist Treue. Wohin der Schreiber dieses Psalmes schaut, er sieht nur Gottes Güte. Die ganze Erde ist erfüllt von Gottes Güte. Gut, wenn man so einen Sonnentag hat, dann ist das nicht schwer zu sehen. Aber wenn man dann diesen Krieg da mitbekommt aus der Ferne, dann kann man kaum dran glauben, dass da Güte des Herrn ist. Aber ich denke, dass auch in diesem Elend des Krieges er in vielen einzelnen Fällen hilft, durchhilft, mehr hilft, als man denkt. Darauf vertrauen wir, dass Gott bei seinen Kindern ist, dass Gott jeden sieht. Und Gott liebt Gerechtigkeit und das Recht, heißt es in unserem Psalm. Wir finden auch diesen Krieg nicht gerecht und alles, was da vorgeschoben wird an Gründen. Gott liebt Gerechtigkeit und Recht und wir vertrauen darauf, dass er auch dort hilft. Er ist nicht käuflich und nicht bestechlich. Ich kann ihm nichts vormachen. Ich kann ihn nicht belügen. Ja, und dann erkennt der Psalmist, dass die Himmel durch das Wort des Herrn geschaffen worden sind. Durch den Hauch seines Mundes, sagt er. Durch den Hauch seines Mundes hat er das ganze Weltall geschaffen. Ich glaube, dass der Psalmist damals noch nichts gehört hat von Lichtjahren und von Galaxien, die Millionen von Lichtjahren von uns entfernt sind, was wir heute so wissen, aber immer noch nicht mit unserem Verstand vorstellen können. Dieses gewaltige Universum, was Gott geschaffen hat mit dem Hauch seines Mundes. Unfassbar. Im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also aus dem Nichts ist das geschaffen worden. Als Gideon war ich mal in einer Schulklasse in der Oberstufe, verteilte da meine Bibeln an die Schüler. Jeder, der wollte, bekam eine. Ich glaube, sie haben auch alle eine genommen. Und dann habe ich gefragt, habt ihr Fragen an mich? Und eine der ersten Fragen war, glauben Sie an die Schöpfungsgeschichte? Hintergrund war, diese Klasse war vorher zu einer Probevorlesung an der Uni hier in Bonn. Und da wurde ihnen von dem Professor die neuesten Erkenntnisse und Wissen über die Entstehung des Weltalls, des Universums geschildert. Und der Professor machte sich etwas lustig über die Schöpfungsgeschichte. Also zitierte ich die Schöpfungsgeschichte. Ich sagte, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da habe ich sie gefragt, na, klingt das nicht so, dass Gott Materie und Raum geschaffen hat, Himmel und Erde, Materie und Raum? Und dass es alles ein Chaos war, eine Suppe, der Geist Gottes schwebte über den Wassern, diese Ursuppe scheint zu stimmen. Und ohne Materie gibt es auch keinen Raum, also hängt das miteinander zusammen. Und sie nickten alle und waren dankbar, dass da wenigstens ein Punkt stimmte. Und Gott sprach, heißt es dann weiter in der Bibel, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und er schied das Licht von der Finsternis. Und dann nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und es wurde Abend und Morgen. Es wurde der erste Tag. Da habe ich sie wieder angesprochen. Mit der Schaffung des Lichts beginnt jetzt offensichtlich eine Zeit. Vorher gab es gar keine Zeit. Wir wissen, dass jetzt Zeit eine Funktion des Lichts ist heute. Und dass zwischen Abend und Morgen der erste Tag lag, sagt der Gott nicht zu uns, hör mal, bei euch liegt zwischen Abend und Morgen die Nacht. Bei mir ist das anders. Das ist mein Tag. Ein ganz anderer Tag als das, was ihr kennt. Zwischen Abend und Morgen liegt mein Tag. Und die Bibel sagt, bei Gott sind 1000 Jahre wie der Tag, der gestern vergangen ist. Also es ist ein ganz anderer Tag. Und dann kommt der zweite Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend, es wurde Morgen der zweite Tag. Also vorher war alles Chaos, das Wasser war oben, unten, überall. Und Gott schuf die Gravitationskraft, die Schwerkraft, damit sie das trennte. Ja, und so konnte ich Ihnen Stück für Stück die Schöpfungsgeschichte in einem neuen Licht zeigen. Und sie kamen hinterher zu mir und bedankten sich, denn ihr Glaube war erschüttert worden durch diesen Professor. Und wir dürfen in unseren Gebeten dafür beten, dass auch in den Hochschulen und Schulen Lehrer glauben und die Schüler nicht von ihrem Glauben noch abbringen. So war es auch mit einer ehemaligen Freundin meines Sohnes, die kam mal zu mir und sagte, dass das mit der Schöpfungsgeschichte gar nicht stimmen kann. Ihr Professor, ihr Lehrer, ihr Philosophielehrer sagte, bevor etwas geschaffen wird, muss das Wort, muss die Sprache existieren, sonst kann man nichts schaffen. Das war eine philosophische Erkenntnis, die wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt in der Philosophie. Aber ich konnte ihr dann im Evangelium des Johannes zeigen, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Da war sie von den Socken und sie sagte, das schreibe ich in meinen Aufsatz rein. Ja. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Damm, heißt es in unserem Psalm, und sammelt die Fluten im Speicher. Genau wusste ich es auch nicht, was der Psalmist damit meinte. Aber mir kam so der Gedanke, wir wissen heute, dass wahnsinnige Wassermengen gespeichert sind an den Polen, in den Gletschern. Was der Psalmist meinte, es kann sein. Er wusste es. Er wusste, dass Gott irgendwo Wasser zurückhält und sammelt. Die ganze Erde fürchtet den Herrn und vor ihm scheut sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Er sammelt die Fluten in den Speichern. Ja. Ich hatte eine Arbeitskollegin direkt in meinem Referat, die konnte ich nicht dazu bewegen, an Gott zu glauben. Die war überzeugte Atheistin. Doch etwas brachte sie mal kurzzeitig ins Wanken. Wir hatten vor etlichen Jahren mal eine totale Sonnenfinsternis hier in Deutschland. Und sie nahm sich extra den Tag Urlaub, um nach Süddeutschland zu fahren, um diese totale Sonnenfinsternis zu erleben. Und als sie zurückkam, war sie tief beeindruckt, dass der Abstand von Erde, Mond und Sonne genau so war, dass die Sonne exakt verdeckt war, aber man die wahnsinnigen Eruptionen auf der Sonnenoberfläche erkennen konnte. Und dass das so exakt abgestimmt war, sagte sie, da kam mir der Gedanke, das kann doch kein Zufall sein. Da muss doch jemand das ausgerechnet haben, dass wir dieses Schauspiel von der Erde erkennen können. Aber irgendwann hat sie sich dann doch beruhigt, dass das wohl ein ganz großer Zufall sein muss. Leider. Aber sie kam ins Wanken. Und wenn wir also diese gewaltigen Dinge sehen, die Gott geschaffen hat, dann bringen sie uns zum Nachdenken. Offensichtlich hat Gott das ganze Weltall geschaffen, um uns zum Nachdenken zu bringen. Er hat das ganze Weltall geschaffen, damit wir eine Ahnung bekommen, wie groß dieser Gott ist. Es hat ja einen Sinn, dass er das alles geschaffen hat. Er hätte es ja können anders machen. Im nächsten Vers heißt es, der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Also auch Putin kann den Ratschluss Gottes nicht durchkreuzen. Seine Heilsgeschichte, Gottes Heilsgeschichte bleibt, ist unverändert. Es gibt eine schöne Geschichte über den Ratschluss Gottes im Alten Testament. Da wird verheißen, dass in Bethlehem der Messias geboren wird. Und jetzt bekommt die Jungfrau Maria in Galiläa die Verheißung, du wirst den Messias auf die Welt bringen. Das stimmt ja nicht überein. Ne? Also musste der Augustus eingreifen und er wollte seine Macht selbst erkennen und wissen, wie viel Geld er bekommt. Er ließ eine Steuerschätzung machen und jeder musste dazu in seine Geburtsstadt ziehen. Also musste Josef mit Maria nach Bethlehem ziehen. Augustus als Instrument zur Erfüllung von Gottes Verheißung. Das wusste der gar nicht. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Was er sagt, das stimmt. Das passiert, auch wenn alles dagegen spricht. Wir Menschen können Gottes Pläne nicht durchkreuzen. Im Gegenteil. Wahrscheinlich müssen wir ihm sogar dienen, seine Pläne zur Erfüllung bringen. Er kann die Vorhaben der stolzesten Völker und mächtigsten Völker vereiteln. Das ist doch ein Trost in der jetzigen Situation. Und es ist deswegen noch gut, dass wir für unsere Regierenden beten, dass sie an Gott glauben. Dass sie Gott fürchten. Denn es heißt, wohl dem Volk, dass Gott der Herr sie zum Erbteil erwählt hat. Wohl dem Volk, die an Gott glauben. Und nun geht es weiter in unserem Psalm. Der Herr schaut herab vom Himmel. Er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf all ihre Werke. Er schaut nicht auf die Galaxien. Er schaut nicht auf die Eruption von der Sonne. schaut nicht auf die schwarzen Löcher, die ungeheure Gewalten ausüben. Er schaut auf dein Herz. Das ist ihm wichtig. Dein Herz. Er sagt nicht, ich bin der Gott, der das ganze Weltall geschaffen hat. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sein Augenmerk gilt dir und mir. Er achtet nicht auf unseren gesellschaftlichen Status, auf unsere Intelligenz, auf unser Aussehen, auf unsere Macht. Er achtet auf unser Herz, auf dein und mein Herz. Das ist ihm wichtiger als das ganze Weltall. Er hat unser Herz gebildet, heißt es in dem Psalm. Und er gibt Acht auf alle deine Werke. Welch ein Größenunterschied. Dieses kleine Ding in uns, das ist ihm so wichtig, was unsere Seele bewegt. Das Weltall soll unserem Herzen klar machen, mit welch gewaltigem Gott wir es zu tun haben. Und wie gewaltig das ist, dass er mit uns Gemeinschaft haben will. Dass er alles tut, um uns zu sich zu ziehen. Ja, und dann heißt es im nächsten Vers, einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht. Ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten. Und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Welch ein Wort in der jetzigen Lage, ne? Ein König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht. Ich glaube, der Putin, der traut auf seine Heeresmacht. Der hat eine gewaltige Heeresmacht. Und wir alle sind verängstigt und erschüttert vor dieser Heeresmacht. Er vertraut seinen Atombomben. Er vertraut seinen Panzern. Und Gott sagt, nee, das ist nicht gut, wenn du darauf vertraust. Ein König wird dadurch nicht gerettet. Und das Ross und die Panzer können dich auch nicht retten. Das können wir im Moment nicht glauben. Das können wir nicht fassen, dass Panzer, Raketen, Bomber und eine große Armee vor Gott keine Bedeutung haben müssen. Dass Gott mit einem Streich alles verändern könnte. Ob er es macht, weiß ich nicht. Aber er hat die Macht und wir dürfen zu ihm beten und schreien, das haben wir getan. Was ist diesem Gott wichtig? Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tod errettet und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Er achtet auf die, die ihn fürchten. Er achtet auf unser Herz, ob da Furcht Gottes drin ist. Er ist unser Schöpfer. Der Schöpfer unseres Herzens. Es war sein Wille, dass jeder von uns hier geworden ist. Das war sein Plan, dass du und ich leben und wir existieren in dieser Schöpfung. Das war schon sein Plan vor Grundlegung der Welt, heißt es in der Schrift. Vor Grundlegung der Welt hat er gewusst, was heute an diesem Tag hier passiert. Sollten wir diesen Gott nicht fürchten? Und Gott will unsere Seele am Leben erhalten, vom Tod erretten. Und dazu bietet er uns eine offene Tür, die Gnadentüre, Jesus. Deine Seele ist ihm wichtiger als Himmel und Erde, als ganze Völker und Nationen, als alles andere, was er geschaffen hat. Aber um errettet zu werden, müssen wir durch diese Gnadentüre gehen, durch Jesus. Und diesen Schritt nennt die Bibel Glauben. Darum kann Petrus sagen, dass gelobt sei, im ersten Petrusbrief, gelobt sei der Gott und
Gut.
Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil. Also die Kraft Gottes hilft uns auch zu glauben. Er stärkt unseren Glauben. Und dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Da ist auch wieder die Freude, von, die Rede von dem Jubel im Himmel, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Also unser Glaube ist kostbarer als das vergängliche Gold, als alle Schätze dieser Welt. Denn unser Glaube hilft uns, durch die Tür zu gehen, zu Gott zu kommen. Dieser Glaube, mit dem ich erkannt habe, wie sehr Gott mich liebt und wie weit er gegangen ist, um mich zu retten, nämlich bis zur elenden Menschwerdung im Stall von Bethlehem. Also elender kann man nicht Mensch werden. Bis zum Verzicht auf alles Hab und Gut, auf alle Annehmlichkeiten. Er hatte noch nicht mal einen Stein, wo er sein Haupt hinlegen konnte, sagte Jesus. Bis hin zum Tod am Kreuz mit allem Spott und Leid, was damit verbunden war. Das war Gott wichtig, unsere Schuld zu bezahlen, damit wir zu ihm kommen können. Also noch einmal, dein Glaube an diesen Jesus, dass er das alles für dich getan hat, das ist Gott wichtiger als alles andere. Als bevor Simon Petrus verführt wurde, vom Jesus zu verleugnen, sagt Jesus zu ihm: Simon, Simon, der Satan hat eurer begehret, euch zu sichten wie den Weizen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich dachte mir, er hätte auch dafür können beten, dass der Satan ihn nicht verführen kann. Oder er hätte dafür beten können, dass der Simon Petrus stark ist und sich nicht verführen lässt. Nein, dafür hat er nicht gebetet. Er hat dafür gebetet, dass der Glaube nicht aufhört, denn der Glaube rettet ihn. Die Sünde trennt uns zwar von Gott, aber der Glaube an Jesus macht alle Sünde weg, reinigt uns von aller Sünde. Die Sünde trennt uns nicht mehr von Gott, weil Jesus alles bezahlt hat. Aber unser Glaube, wenn der in die Brüche geht, dann sind wir verloren. Die Niederlage des Petrus war nicht das Schlimme. Die Gefahr, dass er dann aufhört zu glauben, das war das Problem. Dass er sagt, mit mir kann Jesus nichts mehr anfangen. Ich bin zu schlecht. Nein, keiner ist zu schlecht für Jesus. Er liebt jeden. Und er hat ja auch für die Gerechtigkeit Gottes gesorgt. Gerechtigkeit heißt, du hast eine Straftat begangen, also musst du bestraft werden. Eine gerechte Strafe, wie die auch immer aussehen mag. Aber ohne Strafe wird keine Sühnung erreicht. Und Jesus sagt, ich nehme deine Strafe auf mich. Und das hat ihn alles gekostet. Spott, Schmerzen, Geißelung und den bittersten Tod, den man sich vorstellen konnte. Es gab für Gott keine andere Möglichkeit. Es gab für Gott keine andere Möglichkeit, uns zu begnadigen. Jesus hat noch gebetet im Garten Gethsemane: Vater, wenn es möglich ist, wenn du einen anderen Weg weißt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber es gab keinen anderen Weg. um uns zu retten. Für dich und mich tat er das. Wir sind Gott wichtiger als die ganze Schöpfung. Deswegen kann Jesus auch sagen, was hilft es dem ganzen Menschen, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele. Könnte man den Putin auch zurufen. Ne? Was hilft es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und Schaden an deiner Seele nimmst? Ja. Und Petrus schreibt dir, dass Gott selbst dafür sorgt, dass unser Glaube bewahrt wird. Das haben wir bei Petrus auch gesehen, dass Jesus ihm persönlich nochmal erschien und mit ihm persönlich gesprochen hat. Liebst du mich? Er hat ihn nochmal eingesetzt und hat ihm gezeigt, dein Fehltritt macht meine Liebe zu dir nicht kaputt. Liebe ich diesen Gott, der mich täglich mit so viel Liebe und Güte umgibt? Denn ohne die Liebe zu Gott ist dieser Glaube nicht möglich. Meine Liebe zu Gott ist ein Wesensmerkmal des Glaubens. Und zum Schluss heißt es dann im Psalm, unsere Seele harrt auf den Herrn. Was wir also am Anfang auch gehört haben, dieses Harren auf Gott. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Ich harre nur auf Gott. Harren ist eigentlich eine sehr anstrengende Sache. Wir müssen unsere Ungeduld bezwingen. Wir müssen uns anstrengen beim Harren, dass er wirklich uns hilft. Ich setze mein ganzes Vertrauen nur auf ihn, nicht auf eigenes. Mein ganzes Vertrauen baut auf seine Erlösungstat. Mein Herz freut sich seiner, denn ich vertraue ihm und seinem heiligen Namen. Er ist der Treue, das ist auch sein Name, der Treue, dem man unbedingt vertrauen kann. Ich baue ganz auf die Gnade, die mir Jesus schenkt. Und vertraue auch darauf, dass er meinen Glauben bewahrt. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. So schließt der Psalm.